Darf ich bitten, einmal kurz aufzustehen, dass wir zusammen beten. Vater im Himmel, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Und wenn wir kommen zu dir, dann bringen wir alles Mögliche Widersprüchliche mit. Wir merken, dass wir nicht so passend sind, nicht so gut sind, wie wir sein sollten und gern sein möchten. Aber wir dürfen einfach kommen, so wie wir sind, wie wir es im ersten Lied gehört haben. Gleichzeitig merken wir, dass du uns als Einzelstücke angefertigt hast, jeder genauso, wie du es wolltest. Meisterstücke, weil du der Meisterschöpfer bist. So kommen wir, Herr, einfach mit allem, was wir sind. Und wir richten unsere Augen auf dich und möchten dich bitten, Herr, rede zu uns heute Morgen. Lass uns hören, wie Jünger hören, dass wir irgendwas von dir mitbekommen. Amen. Ja, heute Morgen Palmsonntag, falls es jemand nicht mitgekriegt hat. Die Osterwoche fängt an und ich dachte, es ist auch passend, dann einen Text entsprechend dazu zu lesen und zu betrachten. Und zwar aus Johannes 12, die Verse 12 bis 26. Die Überschrift in meiner Bibel heißt Einzug in Jerusalem, also passend zu Palmsonntag. Am folgenden Tag, als die große Volksmenge, die zu dem Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus, ihm entgegen und schrien: Hosanna! Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn und der König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich drauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf einem Eselsfüllen. Dies verstanden seine Jünger zuerst nicht. Jedoch, als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben war und sie ihm dies getan hatten. Es bezeugte nun die Volksmenge, die bei ihm war, dass er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt habe. Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie hörten, dass er dieses Zeichen getan hatte. Da sprachen die Pharisäer zueinander: Ihr seht, dass ihr gar nichts ausrichtet. Siehe, die Welt ist ihm nachgegangen. Es waren aber einige Griechen unter denen, die hinaufkamen, um auf dem Fest anzubeten. Diese kamen nun zu Philippus von Bethsaida in Galiläa und baten ihm und sagten: Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas. Es kommt Andreas und Philippus und sie sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und spricht: Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Soweit der Text. Palmsonntag. Was für eine Stimmung. Wenn man sich versucht, da in die Lage hineinzuversetzen, was da los war. Tausende von Pilger unterwegs nach Jerusalem, die wollen das Passafest feiern. Das ist allein schon Grund für eine gute Stimmung. Aber hier ist was noch außergewöhnlicher als sonst. Das ist eine Begeisterung, eine richtige Euphorie, eine Zuversicht. Und es ist kein Wunder, denn die Juden hatten Messias-Hoffnungen. Und diese scheinen gerade in Jesus in Erfüllung zu gehen. Jesus wird gefeiert als König. als König des Lebens. Die Erwartungen der Frommen in Israel, die werden wahr. Jahrhunderte haben sie gewartet. Sie mussten viel Spott auch anhören. Wo ist euer Gott? Ihr dient dem einen wahren Schöpfergott. Unser Gott ist größer. Wir Griechen haben viele Götter, die sind alle stärker als euer Gott. Schaut euch doch diese Situation an, wir haben euch besiegt. Da kamen die Römer. Ihr wollt einen unsichtbaren Gott dienen, dürft ihr ruhig. Unsere Götter sind sowieso stärker. Deswegen haben wir die Macht über euch. Und Spötter haben gesagt, Gott hat sein Volk wohl vergessen. Jahrhundertelang. Aber jetzt werden wir wohl sehen, wer wen vergessen hat. Jetzt werden wir sehen, ob Gott nicht doch eingreift. Ich glaube, wir haben kein Gespür dafür, wie es den Leuten damals wohl gegangen ist. Vielleicht sehen wir das manchmal in den Nachrichten aus Kriegsgebieten, wenn eine belagerte Stadt befreit wird, wie da gefeiert wird. Vielleicht ist es so eine Stimmung, wie man sich das vorstellen muss. Das haben die Juden erwartet. Jetzt geht es endlich los. Die Jesusbewegung scheint endlich Fahrt aufzunehmen. Selbst die Feinde Jesu, die Pharisäer, müssen zugeben, da passiert was. Die ganze Welt rennt dem hinterher. Ist der Hype berechtigt? Kann Jesus diese Erwartungen erfüllen? Das ist die Frage, kann Jesus auch unsere Erwartungen erfüllen? Ist der Hype berechtigt für uns heute Morgen? Feiern wir Palmsonntag? Was für Erwartungen hat das Volk? Das Volk erwartet Leben. Und Jesus als König des Lebens zieht nach Jerusalem. Und das wird gefeiert. Ja, der Hype ist berechtigt. Die Menge sagt, wenn Jesus da ist, dann wird alles gut. Und wie kommen sie darauf? Wenn wir ein Kapitel zurückgehen, dann lesen wir, was Jesus davor getan hat. Als er Lazarus aus dem Toten auferweckt hat. Das ist schon mal was Beeindruckendes. Und diese Geschichte hat sich rumgesprochen. Und das lesen wir hier in Jerusalem, erzählen die Leute sich das auch gegenseitig. Übrigens, weißt du, wer da kommt? Das ist der Jesus. Weißt du, was er gerade getan hat? Der hat den Lazarus aus dem Toten erweckt. Eine ziemlich erwartungsvolle Stimmung, ein ziemlich großer Hype, eine ziemlich große Freude. Wenn dieser Jesus kommt, was will man mehr? Er, der sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Kann was Besseres passieren? Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie hörten, dass er dieses Zeichen getan hatte. Denn dieses Zeichen hatte große Bedeutung. Es war der Beweis dafür, dass der Messias wirklich kommt. Es gab viele, die gekommen sind und gesagt haben, ich bin der Messias, aber keiner konnte es wirklich beweisen. Keiner konnte die Zeichen dafür tun. Sie haben Menschen verführt. Aber wenn jemand Tote auferwecken kann und den Anspruch erhebt, Messias zu sein, da könnte was dahinter stecken. Da könnte was dran sein. Es erinnert die Menschen an die Prophezeiungen aus dem Alten Testament. In Jesaja zum Beispiel heißt es in Kapitel 65 über ein zukünftiges Reich, was kommen wird. Es wird dort keinen Kreis geben, der seine Tage nicht erfüllt. Denn der Jüngste wird im Alter von 100 Jahren sterben. Der Jüngste wird mit 100 Jahren sterben. Genial! Kein Leben muss vorzeitig beendet werden. Kann man sich eigentlich was Besseres vorstellen? Alt und satt an Tagen zu sterben, das war das Ideal im Alten Testament. Wenn man das erreicht hat, dann hat man das Ziel erreicht. Und hier kommt jemand, der dafür sorgen kann, dass das in Erfüllung geht. Dass niemand vorzeitig sterben muss wie Lazarus, sondern dann wird er einfach wieder auferweckt. Dann lebt er weiter, bis er seine 100 Jahre voll hat. Fantastisch. Kein Wunder, dass sich alle freuen und aufgeregt sind. Und dann kommt der Schock. Wie so häufig bei Jesus, gerade wenn man irgendwie denkt, ja, jetzt haben wir die Sache verstanden, dann kommt Jesus und sagt irgendwas ganz Merkwürdiges, was überhaupt keinen Sinn ergibt. und völlig konträr ist zu dem, was alle denken. Jesus kommt als König des Lebens und sagt, wenn du leben willst, musst du dein Leben verlieren. Um zu leben, muss man sterben. Warum sagt er sowas? Weil er es sagen muss, weil er etwas anderes bringen möchte, als das, was die Menschen in diesem Augenblick erwartet haben. Jesus will mehr bringen, als die Menschen erwartet haben. Ihre Erwartungen waren zu klein. Ja, es ist fantastisch, wenn Jesus das schenken würde. Brot vermehren, Leben auferwecken, damit jeder satt an Tagen sterben kann, in einem guten, alten, reifen Alter. Aber Jesus will mehr bringen. Er will ein anderes Leben bringen. Und deswegen sagt er, die Stunde ist gekommen, der Sohn des Menschen soll verherrlicht werden. Er wird gerade verherrlicht. Das ist Palmsonntag. Alle jubeln ihm zu. Es ist richtig, dass er verherrlicht wird. Aber Jesus sagt, das muss nochmal anders werden. Indem er sein Leben hergibt. Wenn ein Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, dann bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Deswegen sagt er, folge mir nach. Dann wirst du da sein, wo ich bin. Und Ehre und Freude beim Vater haben. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es gewinnen. Ein absoluter Widerspruch. Haben wir bestimmt schon 100 Male gehört. Aber immer wieder wirft es Fragen auf. Immer wieder Herausforderungen. Was meint Jesus? Ist eigentlich hier ein Widerspruch, den man eigentlich gar nicht lösen kann. Wie kann ich das Leben hassen und zeitgleich nach dem Leben streben? Wenn ich das Leben wirklich hasse, dann will ich es nicht. Dann strebe ich nicht danach. Dann gibt es keine Motivation. Ein Mensch, der am Leben so verzweifelt ist, dass er sich selbst umbringen möchte und das vielleicht auch sogar tut, hat er das Leben gewonnen? Nee, definitiv nicht. Auf Englisch gibt es einen Begriff, ein Catch-22. Das ist so ein Widerspruch, den man einfach nicht auflösen kann. Vielleicht so, wie wenn man ein Auto anmelden möchte, zum Amt geht. Und da heißt es, ah ja, an der Zulassungsstelle, Sie können es gerne anmelden, aber dafür brauchen Sie erstmal eine Versicherungsnummer. Ah, okay, gut. Und dann geht man zur Versicherung und sagt, ich würde gerne ein Auto anmelden, ich brauche eine Versicherungsnummer. Ah, Versicherung ist kein Problem, können wir Ihnen gerne verkaufen, aber zuerst muss das Auto zugelassen sein. Es geht nicht. Catch 22. Du kannst nicht beides haben. Es schließt sich gegenseitig irgendwo aus. Oder vielleicht erinnert es uns an unsere Kindheit. Ich weiß nicht, was für Geschwister du hattest. Vielleicht hattest du keine. Ich hatte ältere Geschwister, die durchaus mal fies sein konnten. Und es gab so Spielchen. Manchmal gab es irgendwas, was man haben wollte. Ältere Geschwister hatten das. Darf ich das jetzt auch haben? Das Auto zum Beispiel. Und dann kann es sein, dass das clevere Geschwisterkind sagt, ja, das Auto kannst du gerne haben, aber erst sag, dass du es doof findest. Okay, gut, das Auto ist doof. Darf ich es jetzt haben? Nee. Wenn du es doof findest, dann willst du es doch nicht. Dann behalte ich es lieber. Ich spiele weiter mit. Ich finde es gut. Mama! So läuft es unter Geschwistern manchmal. Ist das, was Jesus hier macht mit den Jüngern? Macht er Spielchen mit ihnen? Sagt er, ah, du willst leben? Dann hasse Leben. Okay, dann versuche ich mein Leben zu hassen. Und jetzt? Ja, wenn du es hast, dann brauchst du es ja nicht. Natürlich nicht. Jesus würde niemals mit uns spielen. Aber manchmal versuchen wir fast so nach diesem Muster mit diesen Worten umzugehen. Ganz praktisch, wir versuchen manchmal das so umzusetzen, dass wir sagen, okay gut, ich versuche mein Leben so weit zu hassen, dass nur noch Liebe für Jesus übrig bleibt. Aber das funktioniert so nicht. Nicht wirklich. Es gibt Stoiker oder gewisse Religionen, die versuchen uns zu helfen, indem sie sagen, dein größtes Problem ist, dass deine Leidenschaften zu groß sind. Und daraus ergeben sich Enttäuschungen und Schmerzen. Was du brauchst, ist, deine Leidenschaften so runterzufahren, dass dir alles egal ist. Dann bist du unverwundbar. Dann sparst du dir viel Leid und Schmerz. Das Problem ist nur, wenn wir das tun, werden wir nicht lebendiger dadurch. Das Leben wird nicht erfüllender dadurch. Es bleibt leer. Aber Jesus ist nicht so. Er ist nicht derjenige, der uns sagt, wir sollen Asketen werden und unsere Leidenschaften runterfahren, in der Hoffnung, dass das besser ist als Schmerz und Leid. Sondern Jesus ist der König des Lebens. Und er möchte uns Leben schenken. Warum spricht Jesus so, wie er spricht? Nun, wir merken das häufig in den Evangelien, dass Jesus so spricht. Das sind manchmal Rätsel, die er aufgibt. Das sind typische Sprüche, hebräische Redearten. Die sollen uns zum Nachdenken anregen. Die sollen uns provozieren, herausfordern. Alle Menschen wollen leben. Das ist richtig und das ist normal und das ist gut. Aber wie finde ich wirkliches Leben, erfüllendes Leben? Manchmal hilft es, wenn man dann eine Wortstudie macht, wenn man dann in der Bibel ein bisschen guckt, welche Worte werden da verwendet, vielleicht noch im Griechischen, ob sie besondere Bedeutungen haben. Habe ich versucht, hat mir nicht viel gebracht. Also hier werden die Worte Psyche und Zoe als Leben verwendet, aber das hilft nicht wirklich weiter. Es kann alles Mögliche bedeuten. Was aber hilft, ist der Textzusammenhang. Jesus spricht von Leben und es gibt zwei Dinge, die er betont. Zum einen gibt es ein Leben hier und jetzt und ein Leben, was später kommt, in der zukünftigen Welt. Und das andere ist, dass dieses Leben in dem einen Fall ohne ihm ist und in dem anderen Fall mit ihm. Es gibt zwei Arten von Leben und eine Art von Leben muss man hergeben, damit man diese andere Art von Leben gewinnen kann. Man kann nicht beides gleichzeitig festhalten. Es gibt ein Leben ohne Jesus in dieser Welt. Aber wenn wir nur das haben, dann haben wir nicht Jesus selbst. Und wenn wir ihn nicht haben, dann haben wir auch nicht das Leben, das jetzt schon beginnen kann mit ihm, aber das vor allem dann auch weitergeht in die nächste Welt. Und was daraus deutlich wird, ist, dass Jesus selbst das Leben ist. Wirkliches Leben gibt es nur mit Jesus. Deswegen sagt er, man soll mir nachfolgen. So folge er mir nach. Wo ich bin, da wird mein Diener sein. Leben heißt bei Jesus sein. Und die Bedingung dafür ist, dass das alte Leben sterben muss, um Platz zu machen für dieses neue Leben. Und das erklärt vielleicht auch, warum unser Leben manchmal so schwierig ist. Warum lässt Gott uns so viel leiden? Er könnte es uns so viel einfacher machen. Er kann Brot vermehren, er kann Leute aus den Toten auferwecken. Ja, dann kann er alles. Dann kriegt er das bisschen, was ich brauche, auch noch hin. Aber tut's nicht. Er lässt uns manchmal auch leiden. Aber wenn er uns leiden lässt und wenn wir Schmerzen empfinden, auch im Leid, dann ist es vielleicht, damit wir uns selbst kennenlernen, damit wir selbst merken, woran wir unser Herz gerade hängen, was uns am wichtigsten ist. In dem Schmerz merken wir, was uns wirklich wichtig ist. Dann muss jeder von uns sich einfach selbst ehrlich fragen, was belastet mich wirklich? Was sind die Belastungen, die ich gerade im Leben habe? Überall wird mir Leben abgezapft. Überall geht mir Leben verloren. Aber was für Leben? Welche Art? Wir können Corona als Beispiel nehmen. Corona zapft uns Leben ab, nimmt uns Leben. In allen Lebensbereichen. In der Bildung. Es gibt Kinder, die verlieren ein ganzes Jahr Schulbildung im Prinzip. Kann man sagen, dass das Jahr ist weg. Da ist etwas an Leben verloren gegangen. An sozialen Beziehungen. Feiern, die ausfallen. Abitur. Das ist eine einmalige Sache. Das ist jetzt. Jetzt kann man nicht feiern. Vielleicht im Sommer mal ein Grillfest. Ja, im Sommer ist die Hälfte der Klasse schon weg. Das wird man nie wiederholen können. Das ist weg. Da ist ein Stück Leben verloren gegangen. Finanzielle Einbußen. Viele Menschen leiden, gerade finanziell. Wie es weitergeht, weiß man nicht. Manche werden ja, Konkurs haben, erleben und das ist alles weg. Da geht ein Stück Leben verloren. Ganz zu schweigen natürlich von der gesundheitlichen Seite. Es gibt Menschen, die wirklich krank werden und vielleicht auch langzeitkrank. Und natürlich die Leute, die auch sterben. Überall wird Leben abgezapft. Warum lässt Gott das alles eigentlich zu? Er ist doch gekommen, um Leben zu bringen. Jesus ist doch Herr des Lebens. Ich bin das Leben und die Auferstehung, sagt Jesus. Warum lässt er dann das alles zu? Und es ist nicht nur in der Welt, dass uns das Leben gestohlen wird, ein Stück weit, sondern sogar auch in der Gemeinde manchmal. Auch in der Gemeinde verlieren wir unser Leben. Jeder Dienst in der Gemeinde kostet Zeit und Energie. Die fehlt mir woanders. Es kommt nichts von nichts. Und manchmal tut es weh. Manchmal schmerzt es. Oder wenn wir versuchen, liebevoll zu sein mit Geschwistern, die anders sind als wir. Das kostet Leben. Ich kann nicht einfach sein, wie ich bin. Ich muss mich darauf einstellen. Ich muss mich umstellen, anpassen. Ich muss etwas von mir hergeben. Und manchmal tut das weh. Und manchmal macht es überhaupt keinen Spaß. Und ich fühle mich nicht erfüllt. Warum lässt Gott es zu? Warum ist es manchmal so schwierig? Ich denke, dass Gott uns das zumutet, um uns die Augen dafür zu öffnen, dafür, was uns gerade wichtig ist, was wir gerade so krampfhaft festhalten und was vielleicht das andere Leben, was er wirklich schenken möchte, blockiert. Wenn ich so leide, in der Welt oder auch in der Gemeinde, wenn ich Schmerzen habe, was ist das, was leidet? Ist es das neue Leben, was Jesus mir schenkt? Ist das so angreifbar oder ist es vielleicht die alte Natur in mir, die einfach jammert, weil es sterben muss? Wenn es die alte Natur ist, die stirbt und dabei weint und klagt, dann muss ich sagen, dann muss das sein, dann gut so. Letzte Woche habe ich mich mit Geschwistern unterhalten. Wie geht's? Haben wir ausgetauscht und irgendwann kam der Satz, ja, wir jammern auf hohem Niveau. Wenn man rumguckt, also eigentlich geht es mir gut. Im Vergleich zu anderen, ich weiß, es gibt andere, denen geht es viel, viel, viel schlechter. Aber jammern muss ich trotzdem. Aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass ich jammer, auch auf hohem Niveau. Vielleicht muss das sogar so sein. Überleg mal, wenn ich gar nichts mehr zu jammern hätte, wenn ich vollkommen hundertprozentig zufrieden wäre, dann würde es so bedeuten, dass ich Jesus nicht mehr brauche. Dass ich nicht mehr brauche, dass ich zufrieden bin mit dem, was ich jetzt schon von Jesus habe und von ihm verstehe. Und das kann irgendwie auch nicht sein. Wir sind noch nicht am Ziel. Es gibt etwas, was uns noch fehlt. Dann ist es gut, dass wir jammern. Und wenn es auf hohem Niveau ist, dann auf hohem Niveau. Aber ich glaube, es ist gut, dass wir spüren, wir sind hier noch nicht angekommen. Es ist noch nicht vollendet. Gott will uns Leben schenken, aber um uns wirkliches Leben zu schenken, wie er es möchte, muss er uns Leben nehmen. Wenn wir es zulassen. Der König des Lebens bringt uns den Tod. Damit Raum entsteht für eine andere Qualität von Leben. Ein anderes Leben, was er uns schenken möchte. Was er uns schenken möchte, ist ein Leben mit ihm in der Beziehung. Eine Sehnsucht nach Gott selbst. Gibt es sowas? Wie kann man sich das überhaupt vorstellen? Dass man nichts mehr wünscht als nur Gott selbst. Es gibt Beispiele im Alten Testament. Menschen, die das erlebt haben. Zum Beispiel Mose. Er ist auf dem Berg Sinai in 2. Mose 33 und 34. Er hat einen Auftrag von Gott bekommen, das Volk Israel aus Ägypten aus der Sklaverei zu befreien und in das verheißene Land Kanaan zu führen. Ein Land von Milch und Honig fließend, mit anderen Worten, das perfekte Land. Paradiesische Zustände. Besser geht's nicht hier auf Erden. Aber das Volk ist schnell abgefallen, es gab den goldenen Kalb. Und Mose ist dann nochmal auf den Berg hochgestiegen und betet mit Gott und bittet um Vergebung und sagt, Gott, wir haben versagt, bitte vergib uns. Verstoß uns nicht. Und Gott hört und Gott vergibt. Und Gott sagt, okay, ihr werdet das Land trotzdem erreichen. Ich werde meinen Engel mitschicken. Und dann sagt Mose was ganz Interessantes. Er sagt, nein, schick uns nicht von hier weg, außer du selbst gehst mit. Das muss man sich vorstellen. Er hat alle Verheißungen Gottes, Kanaan, das gelobte Land. Es ist alles nach Gottes Plan, alles nach seinem Willen, alles vorbereitet. Und Mose sagt, nein, wenn du selbst nicht mitgehst, würde ich lieber hier in der Wüste an diesem ollen Berg Sinai stehen bleiben. Mit dem ganzen Volk. Katastrophale Zustände. Aber es ist alles egal, wenn nur du bei uns bist. Dann bleiben wir lieber hier stehen in der Wüste. Hauptsache, wir sind bei dir. Ohne dich gehe ich nicht, selbst in das verheißene, gelobte Land. Und so ähnlich finden wir auch bei David in verschiedenen Psalmen. Psalm 63 zum Beispiel ist auf der Flucht von Absalom, seinen Sohn, der ihn umbringen will. Und was betet er? Er betet, Gott, mein Gott bist du, nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. Er ist auf der Flucht. Sein Leben ist in Gefahr. Schreckliche Umstände in der Wüste. Es ist trocken. Er ist ein alter Mann inzwischen. Aber was will er über alles andere? Gott, ich will dich. Meine Seele hat Durst, hat Verlangen nach dir. Und dann sagt es sogar in Vers 4, deine Gnade ist besser als Leben. Leben, was für Leben. Sein Thron in Jerusalem, seine Hauptstadt, den Tempel, sein Palast, alles, was sein Leben so eigentlich gut und schön und wertvoll gemacht hat. Das alles, sagt er, ist mir im Vergleich egal. Wenn ich nur deine Gnade habe, wenn ich dich habe, wenn ich deine Gegenwart habe, dann ist mir das wichtiger als alles Leben. Und so spricht natürlich auch Paulus im Neuen Testament an der Stelle, wo er sagt, für mich ist Leben Christus und Sterben Gewinn. Das Beste, was das Leben mir geben könnte, hier, diesseits, aber ohne Christus, ist mir nichts wert im Vergleich zu dem, was ich habe, wenn ich ihn habe. Der König kommt und möchte uns Leben bringen. Kennen wir dieses Leben, das er bringen möchte? Kennen wir eine Sehnsucht nach Gott selbst? Ein Hunger nach Leben, das wirklich durch nichts gestillt werden kann, außer durch ihn? Wir können uns selbst prüfen, was ist unsere größte Sorge und unsere größte Angst? Was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Vielleicht ist es die Vorstellung, dass wir noch 20 Jahre Corona haben. Eine absolute Katastrophe. Aber können wir sagen, egal, Hauptsache Jesus ist bei mir. Dann halte ich auch Corona aus, wenn ich nur allein ihn habe. Jesus ist der König des Lebens und er lädt zum Leben ein. Aber er fragt uns, was für Leben wir wirklich wollen. Nach was für einem Leben wir uns sehnen. Und er sagt, ein Stück von uns muss sterben, um Leben zu finden. Gibt es etwas, was wir praktisch tun können? Wir können beten, auf jeden Fall, dass uns Gott die Augen öffnet für das, was wichtig ist. Wir können uns vielleicht vornehmen, für ihn zu leben, für ihn zu sterben. Die Jünger selbst, für sie war es ja dann auch ganz konkret. Viele von ihnen wurden hingerichtet. Die hatten die Möglichkeit zu zeigen, dass sie bereit sind, das Leben herzugeben, um Christus zu gewinnen. Das ist aktuell nicht so bei uns, dass wir das bei uns haben, aber es könnte irgendwann sein. Aber selbst wenn es nicht diese ganz große Tat ist, es gibt tausend Möglichkeiten, dem Kleinen heute schon das Leben hinzugeben, zu sterben. Indem wir verzichten, indem wir Dienste annehmen an Menschen, die Jesus noch nicht kennen, indem wir investieren. Wir geben etwas von unserem natürlichen eigenen Leben her, um etwas zu gewinnen, was bleibenden Wert hat. Oder auch Geschwister zu dienen. Jesus nachfolgen und dann zu vertrauen, dass er uns zufriedenstellen kann. Und wir können auch vielleicht anfangen, so zu beten, dass wir das, was wir uns auch wünschen, vor ihm bringen und auch ihm sagen, dass wir es nicht unbedingt haben müssen, wenn er es nicht möchte oder wenn er nicht mitgeht. Es können manchmal große Fragen sein, lebensentscheidende Fragen, nach einem Beruf zum Beispiel, ein Studium. Da könnte das so aussehen, dass man betet: Jesus, ich würde gern das und das studieren, ich würde gern diesen oder jenen Beruf ausüben. Ich glaube, das wäre richtig klasse, ich glaube, es wäre spannend, wäre schön, ich glaube, das würde wirklich befriedigen. Aber nur, wenn du mitgehst. Wenn das nicht dein Weg für mich ist und wenn ich da einen eigenen Weg gehe, dann würde ich lieber Gebäudereiniger werden. Ich würde lieber Gebäudereiniger werden, mein Leben lang so arbeiten. Hauptsache, ich habe aber dich, als irgendeinen anderen Weg zu gehen, ohne dich. Oder vielleicht in Beziehungen, Partnerschaft, wenn man einen Partner sich wünscht, dass man dann betet: Herr, diese Person sieht super aus, das wäre bestimmt schön, bestimmt viel Freude oder keine Ahnung, was man sich manchmal ausmalt. Aber nur, wenn du mitgehst. Wenn du nicht mitgehst, dann ist die beste Beziehung dieser Welt nichts wert. Interessiert mich nicht. Das sind die großen Fragen, aber wir können es auch im Kleinen üben. Wenn wir abends entspannen wollen und denken, so, ich würde jetzt gern mir diesen Film reinziehen, dann können wir auch beten: Jesus, ich würde gern diesen Film anschauen und mich dabei entspannen, aber nur, wenn du mitgehst, nur, wenn es dir auch gefällt. Wenn du das nicht sehen möchtest, um ehrlich zu sein, ich würde lieber dann mit dir einfach auf dem Sofa sitzen und gar nichts machen. Es gibt tausend Möglichkeiten, das Leben jetzt schon im Kleinen mit und für Jesus zu leben. Wer sein Leben liebt, verliert es. Aber wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Der Schlüssel ist nicht clevere Psychologie. Es ist nicht einfach die Erwartungen runterschrauben, sondern das Entscheidende ist, ob wir Jesus haben. Das Wichtigste, was wir tun können, ist nicht uns anstrengen. Wir können jetzt versprechen: Herr, ich bin bereit, mein Leben für dich zu geben. Aber ob wir das auch wirklich durchhalten, hat Petrus ja genauso gemacht. Hat ja auch nicht gestimmt. Aber eine Sache können wir auf jeden Fall tun, und das ist immer wieder auf Jesus schauen. Es ist Palmsonntag, die Menge jubelt Jesus zu. Und auch wir stimmen ein. Ist der Jubel berechtigt? Ja. Stimmt es, was sie sagen, wenn sie sagen: Hosanna, Gott hilf? Ja. Haben sie alles verstanden? Nein. Auch die Jünger nicht. Vieles wurde erst später klar. Und das ist bei uns auch nicht anders. Auch wir verstehen nur die Hälfte von dem, was wir über Jesus hören. Und auch wir werden mit Sicherheit überrascht werden, wenn er wiederkommt. Und wenn dann klar wird, was für ein Leben er wirklich gebracht hat. Ehre beim Vater, sagt er. Wer mir nachfolgt, wer sein Leben hingibt, hier, auf dieses Leben verzichtet, wird ein neues, besseres Leben bekommen. Und Ehre beim Vater. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich weiß überhaupt nicht, was das bedeutet. Aber es muss was Großartiges sein. Und ich glaube, wenn es soweit ist, werden wir zurückschauen und denken: Ah, das hat er gemeint. Natürlich ist es besser. Viel besser als alles andere, was wir hier haben wollten. Wir werden merken, dass wir zu klein gedacht haben von ihm. Und so werden wir eingeladen, jetzt Palmsonntag, Jesus zu feiern mit der Menge, mit allen Fragen, mit allem, was noch durcheinander ist, aber ihm zuzujubeln und vor allem ihm nachzufolgen. Und wenn wir nur mit ihm weitergehen, dann wird er uns ans Ziel bringen. Der König des Lebens zieht ein und lädt uns ein, ihm zu folgen. Amen. Herr Jesus, du bist der König des Lebens. Du kannst alles und doch tust du nicht alles. Und manchmal verwirrt es uns. Und das Leben ist manchmal wirklich noch schmerzhaft. Es gibt so viel, was an unserem Leben saugt, was uns Leben wegnimmt. Aber Herr, es ist alles Leben, was hier diesseitig ist. Ich danke dir, dass du uns nicht nur dieses Leben so schön wie möglich machst. Danke, dass du uns leiden lässt, damit wir selbst merken, was uns fehlt. Dass wir nicht zufrieden werden. Und ich bete, Herr, dass du uns hilfst, auf dich zu schauen, auch wenn wir nur die Hälfte verstehen, aber dass wir wissen, dass es sich lohnt, dir zu folgen. Bete, dass du uns hilfst, das Leben aufzugeben, was wir nicht behalten können, damit wir dich behalten. Bitte segne uns, Herr, wenn wir dir versuchen, nachzufolgen. Führe uns ans Ziel zu deiner Ehre. Amen.